SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Martin Fuchs ist da in SWR 1 Leute. Du bist Politikberater mit Schwerpunkt digitale Medien. Was hast du momentan, ja nicht auf dem Schreibtisch, aber im Laptop hängen, was du zu bearbeiten hast?
Da erinnerst du mich an was, dass ich heute was arbeiten muss auch im
Tut
Laptop.
Mir leid.
Nachher im Zug. Nein, ich fahre heute nach Wiesbaden, weil ich dann morgen im Landtag bin, berate die FDP-Fraktion im Hessischen Landtag bei digitalen Fragen. Und dann in den nächsten Wochen, Monaten mal kurz den Kalender überschlagen, habe ich verschiedene Termine. Ich glaube, in Niedersachsen bin ich bei der Landesregierung. Dann mache ich die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen. Mache ich einen Workshop und dann habe ich so ein großes Projekt auch mit der Uni Mainz zum Beispiel, wo wir mal so die Auswahl von Wahlkampfagenturen für die CDU untersuchen, Auftrag der Adenauer-Stiftung. Also das ist dann so ein eher wissenschaftliches Projekt, genau.
Mich wundert schon, dass du ganz offen mit deinen Auftraggebern umgehst. Ist dir das wichtig? Also da sind wir bei einem Schlagwort der heutigen Zeit, Transparenz.
Ja, auf jeden Fall. Also ich lebe davon, dass ich loyal bin zu dem, für die ich arbeite, und ich lebe davon, dass ich transparent bin, zumal ich im Internet ja sowieso alles irgendwie wahrscheinlich rauskommt. Und von daher finde ich das zum einen fair und auch einfach nur auch natürlich interessant, vielleicht auch für die Leute, die mich beauftragen, zu wissen, für wen ich gearbeitet habe, für wen ich gerade arbeite. Und von daher gehe ich damit sehr offen um. Ja.
Ziehst du Grenzen für dich, für wen du arbeitest, für wen du nicht arbeitest?
Definitiv. Ich habe da schon einen moralischen Kompass. Also es gibt so alles, was rechts von der CDU, CSU ist, würde ich sofort absagen. So. Und es gibt auch andere Parteien, kleinere Parteien, die eher aus der Schwurbel-Ecke kommen. Auch das würde ich niemals machen. Aber interessant in dem Job habe ich gelernt, ich habe natürlich eine persönliche politische Meinung und habe eine persönliche Agenda auch, die mich treibt. So. Aber wenn ich Leute kennenlerne, die ich vielleicht aus dem TV oder so unsympathisch finde, mache ich meistens immer erstmal ein Gespräch oder einen Erstkontakt. Und dann stellt sich relativ schnell raus, bei ganz vielen Fällen, dass Menschen, die einem vielleicht unsympathisch vorkommen, so aus der Öffentlichkeit, dass die im persönlichen Gespräch ganz anders sind. So. Und dann finde ich das schon auch spannend, die Menschen näher kennenzulernen, SpitzenpolitikerInnen zum Beispiel, um mit denen dann auch zu arbeiten.
So. Kannst du da auch ein Beispiel nennen, bei wem du dich da so vertan hast vielleicht?
Ach, keine Ahnung, da gibt es zum Beispiel auch bei der CSU verschiedenste Führungsfiguren, so, die man vielleicht aus der Öffentlichkeit eher so wahrnimmt als Fehlminister oder sowas, oder jemand, der irgendwie viele Fehlentscheidungen getroffen hat und auch unsympathisch auftritt.
Verkehrsminister hast du gesagt oder Fehlminister?
Fehlminister, okay. Die vielleicht auch Verkehr gemacht haben, ah, okay. Kann sein. Und die sind dann aber in der persönlichen Miteinander ganz anders so.
Wie sieht deine Arbeit aus, wenn du mit Regierungen, Parteien, einzelnen Politikerinnen und Politikern arbeitest? Setzt du dich mit denen an den Tisch, nimmst erstmal auf, wie ist der Stand der Dinge beim digitalen oder im digitalen Auftritt, und dann guckst du, was man verbessern kann?
Ja, das wäre so ein Klassiker, ne? Also dass man natürlich so eine Evolution erstmal macht und schaut, okay, woran hapert es denn? Weil meistens ist ja ein Impuls, wenn ich angefragt werde, irgendwas läuft nicht richtig, oder man hat das Gefühl, dass es noch besser laufen könnte, oder man hat eine Idee und weiß nicht, wie man die umsetzen muss. Und dann ist natürlich Analyse so das Erste. Es gibt aber auch natürlich Partner, für die ich schon seit Jahren arbeite, das muss ich nicht analysieren, die wissen, wo sie stehen und so. Und da geht es dann eher darum, dass sie ganz konkret eine Frage haben, keine Ahnung, ein Bot-Netzwerk, was gerade einen Angriff immer wieder auf die Facebook-Seiten macht, und wie gehen wir jetzt davon? Vor, und dann geht es eher darum, quasi jetzt dann ein sehr konkretes, relativ schnelles Handlungsempfehlung zu geben, so, oder mal ein schnelles Konzept runterzuschreiben für einen neuen Kanal, der aufgemacht werden soll, der dann irgendwie vom Minister und Ministerin freigegeben werden muss und so. Das gibt es auch. Also das Schöne an meinem Job ist, es gibt quasi kein klassisches irgendwie Beratungsmodul, so, sondern es ist sehr, sehr viel getrieben so von der Tagesaktualität auch natürlich und von so Ad-Hoc-Geschichten, dass wenig, dass ich jetzt schon wüsste, was ich in 3 Wochen konkret mache. So.
Wer geht denn auf wen zu? Die Parteien und Politikerinnen und Politiker auf dich, dass sie sagen, wir haben gehört, du kannst was, oder gehst du auf sie zu und sagst, ihr habt da Bedarf?
Das ist das Lustige, dass ich einen Job gefunden habe, den ich mir selbst geschaffen habe vor ungefähr 14 Jahren, in dem ich mit einem Blog angefangen habe. Ich habe gebloggt und habe irgendwie angefangen, weil ich es spannend fand und den klassischen Medien das nicht gefunden habe, wie Politik eigentlich den digitalen Raum nutzt. So. Und das hat mich interessiert, also habe ich angefangen. Und dann kam da schon relativ schnell, weil ich 2, 3 kleinere Skandale aufgedeckt hatte, oder das haben die Medien dann zu Skandalen gemacht, dass die Leute dann gesagt haben, okay, das ist spannend, der guckt sich das an und so, die müssen wir mal einladen. Und dann war es eigentlich so ein Selbstläufer bisher, dass ich dann dann angefragt werde. Und so viel gibt es auch nicht von meiner Sorte, die das machen, so in der Spezialisierung, in der Nische. Ja. Von daher ist das zum Glück etwas, wo ich angefragt werde.
Nur Plakate kleben oder Kugelschreiber an Infoständen in Fußgängerzonen rausgeben, das ist Wahlkampf von gestern. Wie wichtig ist der Wahlkampf in den sozialen Medien?
Ja, ich glaube, ein Wahlkampf seit ungefähr 2017 ohne Social Media ist nicht mehr vorstellbar. Das ist ein fester Bestandteil von jeder Kampagne, der immer wichtiger, immer größer auch wird. Wir wissen aus den letzten Wahlkämpfen, dass man ungefähr 40% der Wählerinnen und Wähler erreichen kann über Social Media. Und von daher ist es, dass die Budgets haben sich verschoben. Ich würde sagen, so mittlerweile 30-35% geht in digitalen Wahlkampf von Parteienseite aus. Aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal eine Lanze für das Papierplakat, weil mittlerweile sind es ja auch Plastikplakate brechen, weil das wird immer auch wahrscheinlich in 20, 30 Jahren noch so sein, dass wir viele Wälder dafür abholzen werden, weil es immer noch eins der einfach meistgesehenen und für auch die Bürgerinnen und Bürger wichtigsten Instrumente ist, das Plakat. Es ist einfach eingeübt in Deutschland. Die Leute wissen, okay, wenn die Plakate draußen hängen, ist es Wahlkampf. Und den kann ich auch wieder wählen, der ist wieder dabei. So. Das heißt, es hat eine Funktion. Ich würde sie nicht überhöhen, aber es hat eine Funktion. Und auch hier in Hohenheim wird ja immer eine Wahlbefragung gemacht. Kommt auch immer wieder raus, dass 60-70% der Menschen Wahlplakate gesehen haben.
Köpfe wählen.
Wo ich mich dann immer frage, was die anderen 30% gemacht haben. Waren die in Löchern versteckt in dem Wahlkampf? Ja,
genau. Das stimmt. Aber über welche Plattformen reden wir da genau? Spielt Facebook noch eine Rolle? Der Twitter-Nachfolger X? Oder sind es wirklich ausschließlich TikTok und Instagram?
Genau wie unsere Gesellschaft ist natürlich auch der digitale Raum extrem ausdifferenziert. Das heißt, also ich würde sagen, es gibt ungefähr 100 verschiedene Plattformen digital in Deutschland, auf denen man Wahlkampf machen könnte und wo auch schon Wahlkämpfe gemacht wurden. Das fängt an von irgendwelchen Dating-Apps wie Grindr oder Tinder, wo Wahlkampf gemacht wird. Das ist irgendwelche Studie-Apps wie Jodel, wo man dann Fragen beantwortet. Das ist Reddit, irgendwie so ein Eingangsportal ins Internet, was viele Leute gar nicht kennen. Das sind Nachbarschaftsnetzwerke wie nebenan.de, aber die großen Platzhirschen sind natürlich schon auch weiterhin Instagram, TikTok und auch Facebook noch, weil das darf man nicht vergessen. Ja, die ganzen jungen Menschen sind da nicht mehr. Meine Generation ist da gerade noch so, die Mit-40er. Und das sind natürlich auch trotzdem sehr, sehr wahlentscheidende Menschen, weil das natürlich absolut eine sehr große Gruppe ist. Und auch die viel, viel mehr auch prozentual zur Wahl gehen, als die kleine Gruppe der ersten Jungwählerinnen zum Beispiel. Und von daher ist das schon auch weiter relevant, aber so die Massen erreicht man mit YouTube, Instagram, TikTok, genau.
Und wieso ist auf den Plattformen die AfD besser als andere Parteien?
Das ist etwas, was ich seit 10 Jahren immer wieder erzähle und ich hoffe, langsam kommt es an, weil die AfD verstanden hat, dass Social Media nicht nur ein Kommunikationsinstrument, sondern auch ein Organisationsinstrument ist, weil die AfD keine Berührungsängste hat, auch gerade mit so neuen Plattformen wie TikTok, weil sie lernt von anderen, die es schon nutzen, zum Beispiel die FPÖ in Österreich. Das heißt, sie sind früh dabei, sie sind mit vielen Accounts dabei, also können erstmal auch viel natürlich Inhalte auf diesen Plattformen auch präsentieren. Und wenn ich den digitalen Raum besetze, dann bin ich natürlich auch erstmal die dort wahrgenommen werden. So. Und dann kommt natürlich noch hinzu, das sind weitere Erfolgsfaktoren, dass natürlich Populismus und gerade Extremismus vielleicht auch, wenn wir über die AfD reden, natürlich eine Wesensverwandtschaft hat mit den Algorithmen oder Erfolgsfaktoren für Algorithmen der Plattform. Das heißt, wenn es knallt, wenn es auf die 12 geht, wenn es polarisiert, wenn ich gegen andere bin, gegen ich die schießen kann, und dann ist es natürlich etwas, was Interaktion fördert, was Aufmerksamkeit fördert, was unterhaltend ist und was dann wiederum zu viralen Effekten führt. So, und das heißt, da haben die Plattformen schon auch natürlich eine Mitschuld, wenn man das so nennen will, daran, dass natürlich diese Ansichten, die vielleicht auch in der Gesellschaft gar nicht so massenmedial da sind oder so breit, natürlich viel, viel stärker wahrgenommen werden, auch im digitalen Raum, als sie das vielleicht in Gesellschaft vertreten sind.
Wenn man da im Dialog ist, wie du es gerade sagst, ist das eigentlich gewünscht oder ist es nicht eher von Parteienseite gewünscht, dass man was dass es eher eine Einbahnstraße ist?
Das ist leider das, was ich sehr oft erlebe, so, dass man sich entschieden hat, auch schon vor 10 Jahren viele Parteien Social Media zu nutzen, aber dann die Grundidee von Social Media nicht versteht, so, sondern dass man sagt, okay, ich habe einen weiteren Kanal wie eine Pressemitteilung oder irgendwie wie ein Plakat, da sende ich was raus und ich habe eigentlich gar keine Ressourcen dafür, dann auch den Dialog zu pflegen. Und dann kommt noch dazu, wenn ich in so einer großen alten Partei wie der SPD bin, 156 Jahre alt, da gibt es halt auch noch mal 20 Hierarchieebenen. Die Parteivorsitzende wird sich nicht hinsetzen sitzen und die Kommentare beantworten, sondern das macht dann im besten Fall der jüngste Mitarbeiter, der dann im Social Media Team halt sitzt und der hat halt keine Prokura, dann auch für die Partei zu sprechen. Das heißt, da gibt es auch hierarchische Probleme oder strukturelle Probleme in den Parteien, das so zu machen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Dialog wäre. Also, dass dieser Rückkanal viel, viel stärker genutzt wird, auch natürlich, um seismografisch aufzunehmen, was die Leute interessiert, was sie irgendwie umtreibt, vielleicht mit welchen Argumenten sie gerade auch versuchen, quasi im politischen Diskurs teilzunehmen. Das ist extrem wertvoll, das aufzunehmen. Und dann, was ich immer wieder auch beobachte, ist, also ich berate auch das Auswärtige Amt, und die sind in den Gastländern sehr aktiv, unsere Botschaften, auch im Social-Media-Bereich, und dass da draußen extrem viel Expertise ist, die man einfach auch mitnehmen kann. Ne? Das heißt, ein Botschafter kann nicht in jedem Teil des Landes sein, wo er ist, aber wenn er seine 20.000, 30.000 Facebook-Freunde fragt, wo ist denn gerade etwas, was ich mir angucken sollte, was denn spannend, dann kriegt er extrem viel Input, was die Arbeit auch erleichtert und verbessert und so auch. Und das kann Politik natürlich viel, viel besser auch nutzen. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich mich in ein neues Thema einarbeite, frage ich erstmal meine Followerinnen und Follower, welche Studie soll ich gelesen haben, welchen aktuellen Beitrag in Zeitungen und so etwas. Das hilft mir extrem weiter, dieses Experten, dieses vielleicht auch Schwarmwissen da draußen.
Ich habe es mir extra rausgeschrieben. Dieses ganz besondere Gefühl der Geborgenheit ist für dich nirgends größer, wenn du aus dem Zug steigst, als in vielen Städten in Ostdeutschland und in Berlin. Das nimmst du noch mit der Berlin, die Hauptstadt nimmst du noch mit dazu. Beschreib mal dieses besondere Gefühl bitte etwas genauer.
Ja, das ist ganz schwer zu beschreiben und in Worte zu fassen, glaube ich auch, weil das kennt jeder, der, glaube ich, Heimat, in einer Heimat groß geworden ist und wenn er da wieder zurückkommt. Und ich glaube, ich kann es bei mir relativ symbolisch festmachen mit dem ersten Duft einer Bratwurst. Es klingt jetzt total abgedroschen und es klingt jetzt wahrscheinlich total so klischee-mäßig. Aber wenn ich in Erfurt oder meinetwegen auch in Dresden so also aus dem Zug steige und dann der ersten Bratwurststand sehe, muss ich, obwohl ich mittlerweile sehr wenig Fleisch noch esse, muss ich eine Bratwurst essen. So, das ist dann für mich. Und dann ist das gleich ein wärmendes Gefühl, hier willkommen zu sein. So, in Hamburg kann man leider keine Bratwurst essen, das schmeckt einfach nicht. So, und dann ist es auch, ich glaube, ich habe so in Gesprächen mit Menschen, das stellt sich auch später erst raus, dass die Menschen vielleicht eine ostdeutsche Biografie haben und sowas, stellt sich dann aber raus, dass ich da andere Verbundenheit habe. Also die Sicht auf die Dinge ist manchmal anders, wie wenn ich in einer westdeutschen Kleinstadt sozialisiert worden wäre, glaube ich so. Und zum Beispiel, dass Karriere jetzt nicht das Entscheidende und wichtig ist, dass ich nicht ein großes Auto vor der Tür stehen haben muss, dass irgendwie viel Zeit zu verbringen oder auch gleichberechtigt mit dem Partner, Partnerin, gleichberechtigt Kinder zu erziehen. So bestimmte Wertevorstellungen, habe ich das Gefühl, sind im Osten einfach jedenfalls in meiner Blase, in der ich mich dann dort aufhalte, verbreiteter als vielleicht in meiner westdeutschen Community, in der ich jetzt lebe.
Wenn ich mich als Wessi-Stellvertreter nehme, habe ich den Osten immer noch nicht verstanden, zu 100%?
Ich auch nicht. Also ich würde mich jetzt nicht behaupten, dass ich die ersten Kommentare verstehe. Ja. Auch mit vielen Sachen, die ich jetzt von außen natürlich betrachte, die da passieren. Geht mir ähnlich so, weil es auch den Osten ja nicht gibt, genauso wie es ja auch nicht
die den Jugend, Westen und die Westen
oder die Jugend oder die alten Menschen gibt. So. Das ist, glaube ich, ein ich habe oft den Eindruck gehabt, dass man sich gar nicht bemüht hat, den Osten auch zu verstehen. So. Und jetzt versucht man es natürlich mit großer Vehemenz, weil es ein Problem darstellt, so für die Demokratie auch, was da passiert in den 5 neuen Bundesländern. Und jetzt werden natürlich auch wieder Schablonen angebracht. So. Und ich glaube, man muss da sehr differenziert vorgehen, die Lausitz vielleicht, oder wenn man das runterbricht, auf Region auch nochmal, warum da bestimmte Sachen sind, warum Extremismus da so beliebt ist. Da gibt es ja viele Erklärungsansätze auch, die da sind, warum junge Leute da jetzt wieder anfällig sind, dafür, die ja eigentlich eher linksprogressiv eingeschätzt werden. Für mich auch eins der großen, also ich will jetzt keine Medienkritik machen, aber die Jugend wurde immer gerne so mit Generation Z, mit der Greta-Generation, mit Fridays for Future gleichgesetzt. Das war sie nie so. Ich glaube, da ist jetzt an vielen Stellen, ist es wichtig, dass Wissenschaft, aber auch andere jetzt wirklich mal versuchen, auch sich die Mühe zu machen, im Osten auch den Osten stärker im Blick zu nehmen und zu analysieren auch, glaube ich.
Du hast eben schon deutlich gemacht, dass du in deine Heimat, in deine frühere Heimat, Thüringen noch, Sachsen auch, noch enge Kontakte hast. Wie würdest du da aktuell die Stimmung vor den Wahlen beschreiben?
Ja, ich glaube, man merkt schon sehr stark eine Polarisierung. So, ne? Es gibt die beiden Extreme, das progressive Lager und das eher vielleicht ein rechte, rechtsextreme Lager. Und ich erlebe eine Schwierigkeit, miteinander zu reden. Also ich glaube, es ist so eine gewisse Art von Toleranz verloren gegangen, relativ schnell in den letzten Jahren seit Corona, miteinander überhaupt noch zusammenzusitzen, ein Bier zu trinken und miteinander zu reden, sondern das stehen sie schon sehr strikt gegenüber. So, ich finde, in vielen Bereichen, wo ich jetzt war, so Brandenburg, aber auch in Sachsen-Anhalt, eine Normalisierung einfach von Sachen, die vor 5 Jahren überhaupt nicht Mainstream gewesen wären. Das erlebe ich sehr, sehr viel, dass gar nicht mehr darüber diskutiert wird, ob die AfD eine andere Partei ist oder nicht, sondern es ist ein normaler Teil des Parteienspektrums, so etwas. Das erlebe ich. Und ich erlebe natürlich bei vielen Menschen, die gerade natürlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer sind, schon auch eine Angst davor, was passiert, wenn eine AfD in die Macht kommt.
Schicksalswahl, eine drohende Machtverschiebung, Deutschland vor einer Veränderung. Das sind Begrifflichkeiten in der Berichterstattung vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen jetzt am Wochenende. Zu Gast in SWR1 Leute ist weiter der Politikberater Martin Fuchs. Ist das von der Wortwahl ein bisschen zu dicke oder genau passend?
Nee, ich würde schon denken, dass wir da auch wieder eine weitere Zeitenwende auch erleben im politischen Spektrum in Deutschland, was wir erleben werden. Es gibt eine Partei, die ist erst seit wenigen Wochen quasi auf dem politischen Markt, die jetzt höchstwahrscheinlich an Regierung beteiligt sein wird.
Das Bündnis der Herr-Wagenknecht.
Das BSW, genau. Es gibt eine Partei, die als offen rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingeführt wird, die höchstwahrscheinlich die stärkste Partei und Fraktion werden wird. Das auch gab es in Deutschland noch nicht. Das sind schon Sachen, die neu sind, die auch Leute überraschen und die auch unser politisches System herausfordern, definitiv, die da passieren. Von daher kann man das schon so dicke bezeichnen, keine Frage. Ich wundere mich halt immer nur über die Art und Weise, wie wir darüber reden, weil es ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist etwas, was sich über Jahre entwickelt hat.
Wir wissen, also dich überrascht zu null?
Überhaupt nicht. Wenn man sich ein bisschen, und das tun nur 10-15% der Menschen, mit Tagespolitik in Deutschland beschäftigt, dann ist das eine ganze lineare Linie, die da in den letzten Jahren entstanden ist. Und natürlich, wenn man sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigt, weiß man auch, wie das gekommen ist und weiß auch, dass natürlich auch da Fehler gemacht wurden auf den Seiten der etablierten Parteien und so etwas. Auch das ist offensichtlich an einigen Stellen. Und von daher, nein, überrascht mich das gar nicht. Aber es ist natürlich schon spannend, weil es natürlich für jemand, der sich mit Demokratie beschäftigt, etwas ist, wo wir wieder eine neue Facette bekommen und gucken müssen, wie jetzt eine Minderheitsregierung vielleicht aussieht oder eine Regierungsform, die wir bisher noch nicht hatten. Das sind schon auch jetzt spannende Zeiten für jemanden, der sich für Politik interessiert.
Du hast gerade gesagt, dass die etablierten Parteien dann haben was liegen lassen über Jahre. Da konntest dann selbst du als Politikberater nicht helfen.
Ja, also zum einen muss ich mich natürlich da auch selbstkritisch dann auch einordnen, dass man natürlich auch einige Sachen nicht gesehen hat, natürlich in anderen Sachen involviert war, der Fokus woanders lag. Das würde ich mir selbst auch vielleicht auch mit auf meine große Fehlerkulturliste schreiben. Auf der anderen Seite ist man als Berater natürlich immer nur jemand, der gute Ratschläge geben darf. Ob sie dann umgesetzt werden, ist was ganz anderes. Und bei mir ist es ganz, ganz oft auch so, dass ich natürlich in den Inhalten drinne bin, wo es um Beratungen dann geht, aber eigentlich nicht der bin, der auch den inhaltlich berät, sondern für mich geht es ganz viel um Formate, um Konzepte, um Ideen, Strategien, wie Kommunikation betrieben wird. Und da ist der Inhalt eher am Rande relevant.
Die aktuellen Umfragen sehen in beiden Bundesländern die AfD bei rund 30%. In Sachsen liegt die CDU knapp vorn. Das Bündnis Sahra-Wagenknecht, hattest du schon angesprochen, kann wahrscheinlich neben der AfD als zweiter Gewinner dieser Wahlen angesehen werden. Die SPD dann aktuell nur noch im einstelligen Bereich bei den Umfrageergebnissen. Das ist schon krass, oder? Also wie sich das alles so verschoben hat. Du sagst, das zeichnete sich ab, aber wenn man es dann jetzt so liest, haben wir einfach zu lange zugeguckt, hingeschaut, darauf gewartet, dass das Ergebnis auf dem Tisch liegt?
Ja, ich glaube zum einen, das ist natürlich eine sehr komplexe Gemengelage. Ne? Also diese Wahlen werden auch jetzt keine klassischen Landtagswahlen sein, sondern sind eine quasi kleine Bundestagswahlen. Es wird quasi über die Ampel entschieden oder über vielleicht auch die Weltpolitik, die gemacht wird, die am Ende dann natürlich weder in Dresden noch in Erfurt dann umgesetzt werden kann. Es ist ein ganz, ganz großer Krieg, Frieden, Migrationswahlkampf, der geführt wird. Und das sind alles Sachen, die man gar nicht entscheiden kann. Und von daher hat man, glaube ich, schon auch gehofft in den Ländern, dass die Bundesregierung nicht natürlich auch performt. Ne? Man ist sehr, sehr stark abhängig natürlich auch, gerade während der Ampelparteien, von dem, wie Berlin liefert. Und wenn die halt konsequent seit 2 Jahren nicht liefern, hat man natürlich auch ein Problem, dann irgendwie dagegen zu steuern, vielleicht gerade wenn die Bundesthemen da dominieren.
Und was sagen uns die Wahlen dann für die im kommenden Jahr anstehenden Bundestagswahlen?
Ja, also zum einen ist da, glaube ich, immer noch viel Spiel. Wir sehen ja, wie schnell sich Sachen bewegen können und auch verändern können, am Beispiel BSW zum Beispiel. Mhm. Wir sehen das auch beim letzten Bundestagswahlkampf. Keiner hätte ja auf Olaf Scholz gewettet, vielleicht noch 3 Monate vor der Bundestagswahl, und wie er es dann trotzdem noch geschafft hat, mit sehr, sehr geringen Vorsprung auch geschafft hat, Bundeskanzler zu werden. Das heißt, man schaut natürlich jetzt anders natürlich auf die Bundestagswahlen mit dem Wissen der Landtagswahlen, die jetzt gesamt sind. Aber ich glaube, da sind auch viele Chancen noch drin. Ich glaube, auch gerade als Demokrat, Demokratin kann man natürlich das auch nutzen, dass da viel in Bewegung ist und dass man da noch in kurzer Zeitraum noch Sachen verändern kann, glaube ich.
Die Tage, dass Markus Söder sein Essen im Netz postet, die sind nicht vorbei. Diese Woche erst noch gab es bei ihm Lachs auf mediterranem Gemüse. Hm. Diese digitale Spielwiese, die wird allerdings mittlerweile ordentlich anders beackert als nur mit dem Post vom Mittagessen, oder?
Definitiv. Also das Schöne ist ja, dass man auf Social Media sehr, sehr viel Platz hat. Es gibt verschiedene Formate, ob das nun Text ist, ob das Audio ist, ob das Videos sind. Das heißt, man kann das schon auch sehr viel rumspielen, was Formate angeht. Und natürlich ist es sehr, sehr viel Platz, und das wird gerne vergessen, in all diesen kulturpessimistischen Debatten, die wir führen über Social Media, dass es halt auch viel, viel mehr Platz ist, als mit einem Zitat in der Zeitung zu erscheinen oder vielleicht ab und zu in der SWR-Landes-TV-Sendung zu erscheinen. Das heißt also, es ist eine Riesenchance natürlich auch kontinuierlich Menschen mit mehr als vielleicht einem Satz zu erreichen und auch Politik zu erklären und auch Leute mitzunehmen in einen politischen Prozess. Und da gibt es Menschen, die können das durchaus sehr gut, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch sehr viel Nachholbedarf, um auch Social Media richtig zu nutzen.
Es kommt wahrscheinlich dann auch auf die Mischung an, was gebe ich aus meinem privaten Leben vermeintlich preis und was sind wirklich klassische politische Inhalte? Wie ist da so der Schlüssel? Wie sollte der Mix aussehen?
Ich glaube, die entscheidende Frage ist nicht privat, sondern persönlich. So, also ich glaube, als guter Berater würde ich jedem empfehlen, die Privatsphäre so weit wie möglich zu definieren, weil das natürlich in der heutigen Zeit, wo man sehr schnell irgendwie einen Shitstorm bekommt, dann auch Familie und wen auch betreffen kann, das aber persönlich zu werden. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das heißt, mein persönlicher Blick auf das, was passiert, ob es mein Lieblingsfußballverein ist oder was auch immer, der ist schon ganz, ganz wichtig. Weil natürlich nicht nur der politische Kopf, die Maschine, die eine politische Entscheidung trifft, natürlich gewählt wird, sondern jemand, der auch als Person wahrgenommen wird. Und von daher ist es schon auch wichtig, die Persönlichkeit rauszu zeigen und dann auch natürlich, dafür ist Social Media super geeignet, darüber zu zeigen, was hinter der Fassade für ein Mensch steckt.
Und wer kann es besonders gut? Wer hat den Mix ganz gut drin?
Ich meine, du hast Markus Söder gerade erwähnt. Ich würde schon sagen, dass von der Inszenierung das schon sehr, sehr gut ist, wenn man sich was anschaut, wie viele Menschen er bindet an seine Kanäle, wie die Reaktionen darauf sind, was er tut, und auch sein Beliebtheitswert in Bayern. Das scheint schon sehr erfolgreich zu sein dann. Es kommt gut an, was er tut und was er macht. Aber es gibt auch andere. Also ich finde auch, Robert Habeck hast du, glaube ich, von angesprochen. Der ist halt jemand, der sich sehr, sehr gut präsentieren kann, einfach weil er gut reden kann, ein guter Rhetoriker ist. Das hilft natürlich extrem dann auch, dann politische Inhalte zu vermitteln, auch über Video- und Audio-Geschichten. Und es gibt auch in anderen Parteien Leute, die das sehr gut machen. Ich überlege gerade mal, Konstantin Kuhle zum Beispiel bei der FDP aus dem Bundestag ist so jemand, oder auch Heidi Reicheneck von den Linken zum Beispiel. Auch das sind Leute, die es sehr, sehr gut verstanden haben. Sowohl unterhaltend, Politik soll und muss nicht unterhalten sein, aber sowohl unterhalten zu sein, als auch wirklich tiefe politische Inhalte zu vermitteln.
Wenn du Politikerinnen und Politiker berätst, was den Umgang mit digitalen Medien angeht, berätst du sie dann auch dahingehend, dass es den ein oder anderen Shitstorm geben kann, wie man dann damit umgeht?
Definitiv. Also Shitstorm gehört zur heutigen, glaube ich, Politik-Tagesgeschäft, würde ich sagen. Und ein Shitstorm wird in der Debatte immer auch sehr negativ gesehen. Selbstverständlich, wenn ich betroffen bin und wenn es persönlichkeitsverletzend wird und wenn da Hardcore-Hassnachrichten kommen, dann ist das etwas, was ich keinem wünschen würde. Niemanden, auch meinen größten Feinden vielleicht nicht. Aber es hat auch eine Chance. Also ein Shitstorm kann auch eine Chance sein, weil er natürlich erstmal Aufmerksamkeit generiert für das, was ich tue. Und er wird auch strategisch eingesetzt. Also es gibt Politiker und Politikerinnen, ich will jetzt keinen Namen, aber die es natürlich sehr bewusst einsetzen, einen Shitstorm zu bekommen, weil das wiederum natürlich eine Mediennachricht dann ist, über die man berichten kann. Und diese Aufmerksamkeit nutzen sie dann, um dann andere Themen zu platzieren zum Beispiel auch. Also es wird auch schon strategisch eingesetzt, dass man so weit provoziert, dass man natürlich weiß, dass die Gegenseite dann mit einem Shitstorm reagiert und dann selbst irgendwie das zu nutzen.
Wenn wir kurz auf Baden-Württemberg gucken wollen, vor 4 Jahren hast du dem Staatsministerium, wie ich finde, gutes Digitalzeugnis ausgestellt. Du sagtest damals, Netzkultur, Dialogbereitschaft, Ironie und Schlagfertigkeit werden gelebt. Gilt das immer noch so? Ist Baden-Württemberg da ganz gut dabei?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass sie sehr mutig sind. Also, dass sie nicht stehen bleiben, dass sie immer wieder neue Sachen ausprobieren in der Regierungskommunikation und da sehr agil sind und sich auch etwas getrauen, weil sie auch den Erfolg schon haben und die Sichtbarkeit haben und so. Von daher würde ich schon sagen, dass sie unter den Landesregierungen schon auch zu den Führenden gehören, würde ich sagen, die das sehr gut verstanden haben.
Du hast dir nichts weniger zum Ziel gesetzt, als die Demokratie wieder sexy zu machen. Wie weit bist du da mit deinem Engagement?
Ich glaube ja, wenn man sich alle Staatsräume anschaut, und Demokratie ist extrem sexy. Das würden vielleicht viele Demokratinnen und PolitikerInnen so nicht sagen, so, weil das natürlich irgendwie eine komische Vermischung ist. Aber ich finde das schon auch eine hochattraktive einfach Staatsform so. Und ich glaube, wenn etwas gut funktioniert und super funktioniert, wie Demokratie in den letzten 70 Jahren in Deutschland, wir sind im Wohlstand gestiegen, die Sicherheit, unsere eigene Sicherheit ist so groß wie lange, lange nicht in Zeiten davor und so. Das heißt, es ist schon auch ein Erfolgsmodell Demokratie, jedenfalls in Westeuropa. Aber ich glaube, es ist für viele gar nicht mehr bewusst, so dass wir in einer Demokratie leben und was es eigentlich macht, Rechtsstaatlichkeit zu haben, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und so Geschichten. Und ich glaube, da müssen wir wieder viel, viel mehr Bewusstsein schaffen. Also was für Vorteile das einfach hat, dass wir in diesem System leben dürfen, so, weil es einfach selbstverständlich ist, wenn es gut funktioniert. Und jetzt merken wir halt auch, dass es halt erodiert, dass Menschen nicht mehr an Demokratie glauben, weil sie einfach denken, okay, vielleicht ist der starke Mann, der die Vorgaben macht, vielleicht doch attraktiver für uns, für die Krisen, in denen wir gerade leben und so. Und da ist es dann schon natürlich... ist Social Media natürlich ein Weg, wieder um Beziehungen und Vertrauen wieder in Bürgerinnen und Bürger aufzubauen, wieder zu zeigen, was ist denn das politische Tagesgeschäft, wie funktioniert das denn eigentlich, wie sind denn deine Rechte, wie kannst du dich denn beteiligen, du kannst meckern, aber du kannst natürlich auch in eine Partei eintreten, selbst eine gründen und vielleicht dann sogar eine Ministerpräsidentin stellen, wie das BSW relativ schnell, mal ein bisschen überspitzt gesagt, das sind auch super Sachen so, also das wäre in einer Diktatur nicht möglich, dass ich da sage, okay, ich gründe meine Partei gegen Putin und wäre dann auch Despot, so einfach geht das denn nicht, also von daher, und das mal aufzuzeigen, ich glaube, dass dafür bietet Social Media gute Chancen.
Aber wie genau? Also ich kann verstehen, wenn du sagst, man erreicht mit Social Media Teile der Bevölkerung, die sich vielleicht sonst nicht für Politik interessieren. Mhm. Aber es gibt ja auch genügend antidemokratisches Zeug, was im Netz rumläuft.
Genau, also ich würde schon sagen, es gibt natürlich die extremen Ränder wird man damit nicht erreichen. Also dafür da reicht es nicht, Kommunikation zu betreiben und vielleicht Leute, die seit 10, 15 Jahren oder sowas in verschwörungstheoretische Ecken hinein abgerutscht sind, die Blasen wird man nicht erreichen, auch mit der besten Kommunikation nicht. Das muss man sich einfach dann offen eingestehen, dass man da andere Wege braucht, um da vielleicht noch Menschen wieder zurückzuholen in demokratische Diskurse. Aber wie man es konkret macht, die anderen Leute zu erreichen, ist erstmal, dass man Bindung aufbaut. Also, dass man zeigt, okay, man hört nicht nur alle 4 Jahre von Politik oder wenn irgendwas knallt, da hört man meistens von Politik, wenn alles nicht funktioniert, sondern dass man quasi diesen vermeintlich langweiligen Alltag von Politik mal zeigt, wie es quasi, wie ein Gesetz entsteht, wie ein Ausschuss funktioniert, wie eine Idee quasi auch umgesetzt werden kann und dann nach 3 Jahren vielleicht zu einer Erhöhung des Kindergelds geführt hat und so etwas. Das mal zu zeigen, quasi diesen Prozess auch zu zeigen, klingt total langweilig so, aber das kann man schon auch gut aufbereiten und Menschen mitnehmen. Und dann auch immer wieder, wir haben das vorhin gehabt, das Thema Einbahnstraße-Rückkanal, zu sagen, okay, ich habe jetzt die Idee, was haltet ihr denn eigentlich davon? Also wir leben in einer repräsentativen Demokratie, die ich auch gut finde. Das heißt, wir geben unsere Stimme ab, damit andere damit etwas tun können. Aber ab und zu mal so eine Rückversicherung, mal so ein Bauchgefühl zu bekommen, wie denn die Leute das draußen finden, was ich gerade daraus mache, aus der Idee, das finde ich schon auch wichtig so. Und das kann man machen. Also die Forderungen nach direkter Demokratie sind ja immer groß und werden immer größer, auch in Deutschland. Es gibt jetzt Bürgerräte, die ich extrem ein gutes Instrument finde. Und ich glaube, es braucht mehr Dialogangebote, sowohl analog natürlich, als auch digital, um den Bürgerinnen und Bürgern wieder das Gefühl zu geben, dass man sie ernst nimmt, dass man sie sieht, dass man sie hört und dass ihre Anliegen nicht irgendwo verpuffen, irgendwie in der Krawallblase vielleicht im Netz, sondern dass man sie wahrnimmt und dass man sagt, okay, ich höre dich. Das bedeutet aber nicht, dass ich das, was ich höre, was du mir vielleicht gerade in den Kopf knallst, dann auch jetzt in meine Politik übernehme. Das darf es nicht mehr bedeuten, aber dass man sie hört und dass man sie wahrnimmt. Ich glaube, das reicht vielen Leuten auch schon.
Aber dann verstehe ich richtig, dass man so thematisch so gegen den Strom geht? Also was weiß ich, nehmen wir die aktuellen Geschehnisse, dieses Messerattentat in Solingen, da gar nicht drauf eingeht, sondern das schaukelt sich gerade aktuell so hoch, damit kann ich mich nicht einsetzen für mehr Demokratieverständnis?
Also es ist natürlich immer so hochhysterische Debatten, die jetzt nach so einer Geschichte wie und hochemotional natürlich geführt und mit sehr, sehr vielen irgendwie natürlich auch Kakophonie von Diskursen, die an verschiedenen Stellen stattfinden. Das ist, glaube ich, schwer in dieser sehr heißen Phase nach so einer Attentat da irgendwie Demokratiewerbung zu betreiben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Man kriegt es bestimmt hin so. Also ich finde es aber, natürlich sollte man was zu sagen. Man sollte sich dazu positionieren und die Debatte ist da. Man muss sich da jetzt irgendwie auch zu äußern und gegebenenfalls auch irgendwie Politik anpassen. Passen so, keine Frage. Aber ich glaube, um das einzuordnen, um darüber zu reden, um quasi nochmal irgendwie die Leute, ist immer besser, wenn die Emotionen ein bisschen runtergedampft sind und ein paar Tage später damit zu beginnen, so, weil jetzt sind Leute vielleicht auch emotional natürlich auch erstmal ganz, ganz anders angefasst von so einer Tat.
Wir sprechen, glaube ich, sicher alle lieber darüber, was wir Tolles geschafft haben, aber so ist es eben nicht nur im Leben, denn wir alle vermasseln auch mal ordentlich was, um gleich mal sich dem Titel zu nähern, der Veranstaltung, die du ins Leben gerufen hast, wir verkacken halt auch mal was und du hast das Format Fuck Up Night für Demokratie geschaffen. Erzähl mal was ist das?
Ja, genau. Also ich muss ehrlicherweise sagen, es ist ja nicht meine Erfindung, sondern Fuck-Up-Nights gibt es schon seit 20, 25 Jahren. Die kommen aus der Startup-Branche, also da, wo junge Unternehmerinnen und Unternehmer etwas aufbauen und dann natürlich Fehler machen und scheitern. Und damit alle daraus etwas lernen, haben die sich überlegt, okay, lass uns doch über unsere Fehler offen reden, damit auch andere, die oft in dem gleichen Status vielleicht sind, diesen Fehler nicht ein zweites Mal machen. Und dann wurde ich gebeten, im Umfeld der Bundestagswahl für einen Buchbeitrag mal zu überlegen, wie man Demokratie besser machen kann, wie man sie resilienter machen kann für die Herausforderungen, die wir gerade haben. Und da habe ich überlegt, dass man Sachen aus der Netzkultur oder so vielleicht übertragen könnte auf Politik. Und dann war ein Beitrag oder eine Idee auch, okay, lass uns doch das, was in der Startup-Branche schon funktioniert, mal für Politik machen. Also einfach mal offen einen Abend zu schaffen, einen geschützten Raum, auch ganz bewusst analog, nicht digital, wo halt SpitzenpolitikerInnen auf eine Bühne gehen und mal 10 Minuten haben und über ihre Fehler zu sprechen. Persönlich wie auch politische Fehler zu sprechen. So etwas gibt es nicht. Also es gab jetzt in Ansätzen mal rund um Corona, dass Jens Spahn mal gesagt hat, wir werden uns viel zu verzeihen haben. So. Das sind ganz, ganz zarte Pflänzchen. Und auch Bodo Ramelow hatte sich mal entschuldigt bei der Bundeskanzlerin, weil sie auf im Internet beleidigt hatte oder über sie schlecht geredet hat bei irgendwie Clubhouse, einer App, die damals sehr beliebt war in der Corona-Zeit und so. Also da gab es mit Ansätzen ganz, aber nur ganz selten, dass Politik mal sich bewusst entschuldigt für Sachen, die sie vielleicht verbockt hat. Und das war mir gar nicht so bewusst, aber das ist sehr heilend, sagen mir die Spitzenpolitikerinnen auch, gerade auch nach der Anfrage, die wenn ich sie stelle, dass sie sich selbst erstmal hinsetzen müssen und überlegen müssen, wo bin ich denn gescheitert? Wo habe ich denn mal so richtig gegen die Wand gesetzt in letzter Zeit? Was kann ich daraus lernen? Das tut Politik nämlich leider nicht, weil Politik getrieben ist von täglich neuen Problemen, Herausforderungen, Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und sich mal wirklich mal hinzusetzen, mal am Wochenende mal zu überlegen, was ist eigentlich in den letzten 2, 3 Jahren vielleicht schiefgelaufen? Warum ist es schiefgelaufen? Wie kann ich das verhindern als Fraktion, als Partei, vielleicht als Regierungsinstitution? Wird nicht getan, dafür ist gar keine Zeit. Und dieser Abend ist sowohl ein Inhalten, ein Reflektieren für Politik, aber auch, und das sehe ich dann ja an den Zuschauerinnen und Zuschauern, die Seele sind immer voll, egal wo wir es machen, in Deutschland. Zuletzt waren wir in Erfurt, da waren 500 Menschen im Hörsaal, die alle gekommen sind, um sich in dem Fall natürlich auch, das waren die ganzen Spitzenkandidaten auch jetzt zur Wahl, die ja den Mut hatten, sich dann einen Abend nackig zu machen und über wirklich auch emotional über ihre Fehler zu sprechen. Ein toller Abend. Also es gibt eine sehr, sehr große Nachfrage in der Bevölkerung, um mal zu sehen, dass Politik sich mal ehrlich macht und man sagt, okay, es ist halt nicht alles perfekt. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder kritisiere in der politischen Kommunikation. Wenn wir uns anschauen, wie Politik kommuniziert, sind es immer Erfolgsmeldungen, sind es immer, alles läuft super, alles ist toll, ich habe eine tolle Idee, tolle Vision und so etwas. Aber dass man jemand sagt, nee, ich habe jetzt 3 Jahre für was gekämpft und es hat nicht funktioniert, weil die Mehrheit nicht bekommen habe, ist scheiße. Aber ich sammle meine Kräfte und in der nächsten Legislatur probiere ich es nochmal, passiert eigentlich ganz, ganz selten. Und das würde ich mir eigentlich wünschen auch, weil das natürlich mit der Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger dann viel, viel mehr übereinstimmt, weil, wie du schon gesagt hast, wir alle machen wahrscheinlich 10, 20 Fehler jeden Tag.
Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Politik, was die Offenheit angeht?
Ja, definitiv. Das ist eine große Erfahrung, die mir so auch nicht bewusst war vor der Veranstaltungsreihe, dass wenn wir Frauen anfragen oder ich sie anfrage, dann ist die Zusage immer sofort da. Und wir haben jetzt schon bei einigen Veranstaltungen einen massiven Frauenüberschuss gehabt, also auch aus allen Parteien, ein großes Lob. Und das ist ja bei politischen Veranstaltungen eher selten. Da sind ja meistens mehr Männer auf der Bühne als Frauen. Das heißt also, ich glaube, das kann man jetzt viel so Küchenpsychologie machen, warum das so ist. Und ich habe noch nicht wirklich tief darüber nachgedacht, aber ich glaube, Frauen reflektieren einfach viel, viel stärker ihr eigenes Handeln, ihr eigenes Tun. Und dass sie da auch offener sind, auf in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, so als Männer. Männer denken, sehe ich mir ja auch mich einbegriffen, okay, es ist schiefgegangen, geht weiter oder was auch immer so. Und das ist bei Frauen halt anders, glaube ich. Und dann das Zweite, was mir aufgefallen ist, es gibt so ein gewisses Nord-Süd-Gefälle in Deutschland. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht begründen, da gibt es keine Empirie dazu, warum das so ist, aber dass im Norden die Menschen offener sind, über Fehler zu sprechen als im Süden.
Genau. Das bringt mich gleich dazu, weil es gibt diese Veranstaltung schon über 10 Mal, aber in Baden-Württemberg war die Fuck-Up-Night für Demokratie noch nie.
Ja, ich habe es probiert. Ich habe mehrere Anläufe gestartet, mit verschiedenen möglichen Partnern hier in Baden-Württemberg zu reden. Und wir hatten auch schon Konzepte und es wurden schon erste irgendwie Sachen geplant. Und dann wurde immer wieder relativ schnell dann zurückgezogen und gesagt, das können wir uns doch nicht erlauben. Der Titel ist so komisch. Und ob das gut ankommt bei unseren Leuten, die unsere Stiftung zum Beispiel tragen und so. Genau, also von daher würde ich mich freuen, nochmal natürlich nach Stuttgart zu kommen und dann am besten mit der Fuck-Up-Night im Gepäck.
Das muss ja auch gar nicht Stuttgart sein, also Baden-Württemberg ist groß, genau. Das darf auch gerne Freiburg sein oder sonst irgendwo, aber wer sich angesprochen fühlt und dieses Format unterstützen möchte, der darf sich gerne melden. Die Fuck-Up-Night für Demokratie, eine Umsetzung sozusagen von Politikberater Martin Fuchs. Wir hatten es eben vom Scheitern in der Politik und dem Umgang mit Fehlern. Wenn ich mir deine Vita anschaue, bin ich über eine Sache gestoßen bei dir persönlich, nämlich pluragraph.de, eine Plattform, die eine Social-Media-Analyse im nicht kommerziellen Bereich angeboten hat, die es jetzt nicht mehr gibt. Bist du da gescheitert oder wie würdest du es erklären?
Nein, für mich ist das ein ganz Projekt, das haben wir 10 Jahre gemacht, ich mit 2 Partnern, eigentlich eine richtige Erfolgsgeschichte, auch wenn es das nicht mehr gibt. Wir haben da Zehntausende von Stunden ehrenamtliche Arbeit reingesteckt, haben da irgendwie Social-Media-Profile von PolitikerInnen, aber Kultureinrichtungen, NGOs gesammelt und getrackt und dann tagesaktuell gezeigt, wie sich die Follower in bewegen, Interaktionen so bewegen. Und das war, glaube ich, ein Riesenfundus und ist es immer noch für Wissenschaft, weil wir da über 10 Jahre lang Daten in Gigabyte-Größe gesammelt haben. Und das war natürlich für ganz, ganz viele in der Politik eine ganz, ganz wertvolle Ressource, die sie täglich genutzt haben. Und es hat mir natürlich auch als Politikberater geholfen, diese Plattform zu haben, so weil ich natürlich sehr, sehr schnell Analysen machen konnte und mir für Beratung auch wichtig waren.
Es hat Reaktionen gegeben von der SWR1-Hörerschaft. Michael aus Essingen, der schreibt, hat die Frage, wer zahlt die Beratung, also deine, wenn es um einen Politiker-Social-Media-Account geht? Sind das Steuergelder, Parteigelder? Wird das privat bezahlt? Hast du da überhaupt den Einblick?
Also ich weiß natürlich nicht, aus welcher Tasche es jetzt kommt, so wenn ich die Rechnung stelle, aber das ist ein Mix, glaube ich. Wenn ich natürlich einen SpitzenpolitikerInnen berate, die ein Ministeramt hat, dann ist es natürlich, sind das Steuergelder, weil natürlich Kommunikation ein fester Bestandteil auch der Arbeit einfach von Politik auch ist. Aber in Wahlkämpfen und so, da sind das Gelder der Parteien, die sie natürlich dann selbst von ihren Mitgliedern bekommen. Und es gibt natürlich auch Projekte, die ich habe, die von der Privatwirtschaft finanziert werden, wenn ich für eine Stiftung zum Beispiel etwas mache. Dann sind das natürlich irgendwelche privaten Stiftungsgelder.
Aber es ist ja auch nicht so, dass du jedes Mal noch hinterfragen kannst oder musst, wo kommt das Geld jetzt her?
Nee, genau, das nicht. Und ich sehe auch gar kein Problem darin. Ich finde sogar gut, dass Steuergeld für sowas ausgegeben wird. Nicht, weil ich davon lebe, sondern weil es natürlich, man sieht, wie wichtig Kommunikation ist in heutigen Zeiten. So, ne? Also man kann die beste Politik der Welt machen und es ist auch natürlich wichtig, erstmal, dass die Inhalte stimmen müssen, dass die Probleme im Land aufgegriffen werden und dass die dann auch gelöst werden. So. Aber wenn man das nicht kommuniziert bekommt, was man vielleicht Gutes da tut und welchen Sinn das hat, was man da gerade tut, gerade hochkomplexe Gesetze wie das Heizungsgesetz, wenn man das schlecht kommuniziert, fliegt es einem um die Ohren, so, obwohl es vielleicht das Beste für das Land ist, weil gerade die Transformation zum grünen Deutschland damit erreicht wird, dann sieht man einfach, wie relevant und wichtig Kommunikation auch einfach ist für Politik.
Wolfgang Daub aus Konstanz ist mit unserer Sendung nicht so einverstanden, hat aber wahrscheinlich trotzdem aufmerksam zugehört. Er bewertet es als Marketing, bla bla bla. Social Media ist nichts anderes als Propaganda, meint er. Seit mindestens 25 Jahren wird doch dieses Land an die Wand gefahren, da hilft auch Social Social Media nicht, sondern nur die Lösung der wirklichen Probleme. Du hast aber ja auch nie gesagt, dass du jetzt sozusagen per Social Media das Land wieder gerade rückst.
Das wird nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite sind ja auch die, die das jetzt kritisieren, was in den letzten 25 Jahren passiert ist, auch sehr erfolgreich auf Social Media. Das heißt, also da ist es schon ganz gut, dass man auch diesen Kanal hat, um zu kritisieren, was falsch läuft.
Und Karl Aldinger aus Eberbach an der Filz hat sich gemeldet. Ich denke, nichts würde den etablierten Parteien mehr Wählerstimmen bringen als eine ehrliche Entschuldigung in Sachen 180-Grad-Wende in der Impfpflicht. Das Thema Corona und Fehlerkultur, das ist ganz heiß, oder?
Definitiv. Im Grunde genommen war Corona oder die Corona-Krise auch so ein bisschen vielleicht bei mir so der Impuls, mal über Fehlerkultur stärker nachzudenken, weil ich glaube schon auch so etwas, was nie da gewesen ist, wo Politik jeden Tag wieder neu austesten musste, wie weit man gehen konnte. Das war klar, dass so viele Fehler passieren und ich glaube, wir können extrem viel daraus lernen, was da passiert ist, so für die nächste Pandemie, die kommen wird, für andere große Krisen, und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass an verschiedensten Stellen, gibt es ja jetzt erste Ansätze, wir das wirklich groß aufarbeiten, weil wir, glaube ich, wirklich daraus viel lernen können und Deutschland und vielleicht auch Politik besser machen können aus den Erfahrungen.
Das heißt also, es gibt noch genügend Themen, die du auf deinen Fuck-Up-Nights für Demokratie mit Politikerinnen und Politikern besprechen kannst.
Definitiv, die werden nicht ausgehen. Ja.
Danke, dass du hier warst. Martin Fuchs, Politikberater, Digitalberater. Wir schauen gespannt auf die Wahlen am Wochenende in Sachsen und Thüringen und danke für deine Informationen und Informationen, die du hier gelassen hast.
Sehr gerne. Grüße nach draußen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.